Wir stehen in der Vorweihnachtszeit und man erwartet wahrscheinlich in vielen Kirchen und Gemeinden eine Weihnachtspredigt, aber ich habe mir gedacht, die haben wir am 24. Und trotzdem, mal gucken. Wir schlagen mal Matthäus 1 auf. Genau. Christoph, du brauchst nicht schwitzen. Die Weihnachtsbotschaft ist so groß. Ich lese uns mal den, ich sage jetzt einfach mal Weihnachtstext. Ich werde aber nicht viel dazu sagen. Ich möchte nur einen Begriff aufgreifen und dann einen Schwenk machen. Wir lesen mal Matthäus 1 ab Vers 18. Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Soweit. Immanuel, Gott mit uns. Das ist eigentlich ein sehr schöner Start in das Neue Testament hinein, in dieses Matthäus-Evangelium. Und dieser Gedanke, Gott mit uns, dass Gott uns nicht vergessen hat auf dieser Erde, sondern dass er nach wie vor einen Plan hat und dass er sich kümmert, wie ein guter Vater sich um seine Kinder kümmert. Immanuel, dieser Gedanke, der soll uns heute Morgen etwas beschäftigen, weil wir einen interessanten Bogen finden im Matthäus-Evangelium. Das ist wie so eine Klammer, die dieses Evangelium umgibt. Gestartet hat diese Klammer mit diesem Zitat, was wir hier gelesen haben in Vers 23. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Wir haben das öfter gelesen. Du wirst es kennen, dass die Jungfrau schwanger werden wird, einen Sohn bekommt und dass sein Name Immanuel genannt werden soll. Und das ist übersetzt Gott mit uns. Und wenn wir jetzt ans Ende des Matthäus-Evangeliums gehen, da finden wir genau diesen Gedanken wieder und wir merken, wie Matthäus seine Geschichte von Jesus einfasst in diese Klammer: Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Und es gibt, glaube ich, keine bessere Botschaft für uns Menschen, als dass wir das wissen dürfen. Gott hat uns nicht aufgegeben, sondern er hat diesen Rettungsplan selbst erdacht. Im Hebräerbrief wird der Begriff erfunden gebraucht und das ist, glaube ich, durchaus wörtlich zu verstehen. Diesen Rettungsplan erdacht und selber auch durchgeführt. Gott mit uns, damit es diese Rettungsmöglichkeit gibt. Und wir wollen uns heute mit den letzten Versen aus dem Matthäus-Evangelium beschäftigen. Auch ganz bekannte Aussagen, die wir hier finden. Aber ich persönlich habe in den letzten Wochen einiges verarbeiten müssen und man kommt dann hier und da an seine Grenzen. Und es hat mich irgendwie froh gemacht zu wissen, dass diese Zusage Gottes, Gott mit uns, dass die steht. Nicht nur heute, sondern in alle Ewigkeit. Und dass Gott sich nicht verändert, dass unser Herr sich nicht verändert. Ja, vielen Dank. Genau, wir lesen mal Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Die Situation, in der wir uns hier befinden, der Herr Jesus war gekreuzigt worden, er war auferstanden, er war seinen Jüngern zu unterschiedlichsten Begebenheiten begegnet und war eine Zeit lang mit ihnen zusammen. Und jetzt kommen wir so an den Endpunkt der Zeit, wo der Herr hier sichtbar auf der Erde war. Der Abschied steht bevor, er hatte das seinen Jüngern angekündigt mehrfach und es ihnen auch erklärt. Und hier in dieser Situation sind wir jetzt kurz bevor der Herr Jesus zurückgeht zu seinem Vater in den Himmel. Und jetzt trifft er die 11 verbliebenen Jünger. Judas hatte sich inzwischen selbst das Leben genommen. Diese 11 verbliebenen Jünger trifft er in Galiläa an einem Berg, wo er sie hinbestellt hat, so haben wir es gelesen. Eine kurze Klammerbemerkung, Vers 17, einige aber zweifelten. Kennst du das auch? Zweifel im Glauben, Zweifel in deinem Leben. Und ich glaube, wir sollten nicht so tun, als ob das bei uns immer alles glatt läuft und ohne Zweifel abläuft. Ich glaube, bei den allermeisten Christen gibt es diese Phasen und selbst die 11 Jünger, die alles hautnah erlebt hatten, waren von Zweifeln geplagt. Was genau sie hier anzweifelten oder was ihnen Not macht, das wird uns nicht gesagt, aber wir können uns manches vorstellen. Ich finde es gut, dass die Bibel so offen und ehrlich und transparent ist und dass sie authentisch berichtet über das Leben von Menschen, die mit Gott unterwegs waren, die mit Jesus lebten. Ja, Zweifel. Zweifel sind erlaubt. Wir sollten drüber reden mit unserem Herrn und vielleicht auch miteinander und über diese Zweifel sprechen. Wenn du Zweifel hast in deinem Glaubensleben, dann schluck sie nicht runter oder lass dir nicht irgendwo einreden, das wäre was Schlechtes oder Ungeistliches. Nein, selbst die Jünger hatten Zweifel. Wichtig ist, dass wir mit den Zweifeln zu unserem Herrn gehen und vielleicht das auch gemeinsam tun und dass wir beten und dass der Herr uns neue Gewissheiten schenken kann. Und dafür sind wir zusammengestellt. Klammer zu. Mir geht es jetzt um diese Verse 19 und 20 und die sollen das Zentrum sein heute Morgen, über das wir nachdenken. Wir machen mal ein kleines Rätsel miteinander. Ein Wort habe ich euch schon mal gezeigt jetzt hier. In der Schule oder mit Kindern macht man das gern, das heißt so Hangman, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit so Buchstabenraten. Also wir werden das jetzt nicht live durchführen, ne? Da wird immer ein Buchstabe genannt und dann wird der, wenn er richtig ist, eingetragen und wenn nicht, wird dann so ein Bildchen gezeichnet und dann kommt es darauf an, wer ist schneller. Und ihr habt diese Striche eben gesehen mit dem Gleichheitszeichen dazwischen und das erste Wort, wenn man in der Jungschau- oder Kinderstunde fragt, die erste Antwort ist immer Jesus. Ne? So stimmt ja auch meistens. Deshalb habe ich euch das jetzt schon mal hier eingetragen. Jesus. Und das ist ja auch gut. Jesus ist die Antwort, die immer richtig ist. Und das meine ich sehr ernst. Das ist ja wirklich so. Jesus ist. Das zweite Wort, das ist jetzt ein anderer Begriff, den wir brauchen. Und jetzt stimmt die Regel allerdings nicht mehr ganz, weil die Buchstaben könnten auch gedoppelt sein zum ersten Wort. Ich helfe euch in der Weise, dass ich euch sage, in den Versen 19 und 20 kommt der Begriff, den wir suchen, viermal vor. In diesen zwei Versen kommt der Begriff viermal vor. Ihr braucht jetzt nicht reinrufen, guckt einfach mal in euren Text nochmal rein, in die Bibel und schaut mal, ob ihr das herausfindet, was da wohl hinkommen könnte. Ich möchte jetzt keine Antworten hören, einfach mal denken. In den allermeisten Übersetzungen ist es jedenfalls so. Es gibt zwei, drei Übersetzungen, die einmal einen Begriff etwas anders wiedergeben, der aber dasselbe meint. Gut, also hast du was gefunden? Jesus ist, jetzt dürft ihr mal raten, habt ihr einen Begriff gefunden, der viermal vorkommt hier in diesem Text?
Alles.
Alles, genau. Alles oder alle, ne? Also dieses Wort, alles, alle, kommt viermal vor in diesem Text. Und das ist auch das, was uns heute Morgen miteinander beschäftigen soll und wo ich unseren Blick drauf lenken möchte. Jesus ist alles. Und er möchte auch alles sein für dein Leben. Und wenn wir über Jesus nachdenken, in der Bibel, er ist das Zentrum. Selbst in unserer Weltgeschichte, unsere Zeitrechnung ist nach Jesus, vor Christus, nach Christus. Jesus ist das Zentrum. Wir merken allerdings, dass sich das in der westlichen Welt zumindest dramatisch verändert. Da ist Jesus lange nicht mehr das Zentrum. Aber in unserem Leben kann es so sein, und ich wünsche mir das sehr, dass das auch in deinem Leben so ist und dass alles, was wir tun und denken, sich nach ihm ausrichtet. Ich kenne deine Situation im Moment nicht, zumindest nicht von allen, und weiß aber, dass mancher hier unter uns ist auch, der zu kämpfen hat, der Nöte hat, der Sorgen hat, vielleicht auch Zweifel. Ob das körperlicher oder geistiger Art, seelischer Art ist, ganz unterschiedliche Ebenen, vielleicht auch alles zusammen. Und es wäre so schön, wenn es dem Herrn gelingen würde, heute Morgen unseren Blick von uns wegzulenken und von den Dingen, die uns so oft die Kraft rauben, hinzulenken auf ihn. Jesus ist alles. Und diese vier Aussagen, die der Herr selber hier seinen Jüngern macht, wir schauen noch mal rein in Vers 19. Mir ist alle Macht gegeben. Dann im nächsten Satz: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Vers 20. Indem ihr sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und den letzten Satz: Ich bin bei euch alle Tage. Immanuel. Gott mit uns. Denken wir über diese erste Aussage nach. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist eine interessante Aussage, die der Herr hier trifft. Er hatte doch schon immer alle Macht, oder? Er ist der Sohn Gottes. Ja, das ist so. Er ist Gott von Ewigkeit her und in alle Ewigkeit. In der Weise hat es nie eine Veränderung gegeben. Er wurde Mensch, lebte hier gut 33 Jahre auf der Erde und ging zurück, kurz nach dieser Begebenheit hier, ging zurück in den Himmel und wartet jetzt dort, bis er die, die an ihn glauben, entrücken wird, holen wird in die Ewigkeit. Also an seiner Gottessohnschaft, an seiner Gottheit hat sich nie irgendwie etwas geändert. Warum sagt er dann hier, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden? Es scheint ja doch irgendwie eine Veränderung stattgefunden zu haben. Nun, und die Antwort finden wir auch natürlich in der Bibel, dass durch seinen Tod und seine Auferstehung, ich möchte es mal so formulieren, die Qualität seiner Macht sich verändert hat. Er hat vorher schon alle Macht gehabt, ja, er ist der Höchste. Aber die Qualität, der Inhalt dessen, was hier passiert ist auf Golgatha und in den wenigen Stunden davor, danach und seiner Auferstehung, das ist etwas, was es vorher noch nicht gegeben hatte. Lesen wir mal ein paar Stellen dazu. Zunächst möchte ich aus dem Kolosserbrief aus Kapitel 1 etwas mit euch zusammen lesen dazu. Kolosser 1, ab Vers 15. Und da wird uns Christus beschrieben. Paulus hat es hier wunderbar in Worte zusammengefasst durch den Geist Gottes. Kolosser 1, Vers 15. Er, also Jesus, Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Also Paulus überschlägt sich ja hier förmlich mit Begriffen und Aussagen über Christus. So begeistert ist dieser Mann von Jesus. Und das, was er uns hier aufschreibt, zeigt uns, Jesus ist wirklich der Höchste. Nichts steht über ihm. Und aber auch hier in diesem Text finden wir eine interessante Aussage, und zwar ist das in Vers 18. Da heißt es, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Was bedeutet das? Christus, der Erstgeborene aus den Toten. Bei der Auferstehung Jesu hat etwas stattgefunden, was es so nie gegeben hatte bis dahin und auch nie wieder geben wird. Der Erste, lasst es mich mal so formulieren, der erste Mensch ist aus den Toten auferweckt worden. Der Erste ist auferstanden. Auferweckung und Auferstehung, das müssen wir unterscheiden. Es ist zwar derselbe Vorgang, aber dieser Begriff meint etwas ganz anderes. Auferstanden, weil er Gott ist. Auferweckt, weil er Mensch war. Und dieser Vorgang, dass aus dem Tod etwas neu ins Leben geht, das gab es vorher nicht. Und deshalb hat er in allem den Vorrang. Merken wir, dass Gott seinem Sohn durch das, was auf Golgatha und bei der Auferstehung geschehen ist, die Qualität, ich finde keinen anderen Ausdruck, der Macht noch einen draufgesetzt hat, indem Jesus den Tod besiegt hat, den Teufel besiegt hat. Das war vorher noch nicht der Fall. Durch Golgatha, durch seine Auferstehung. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist übrigens auch der Garant, die Garantie dafür, dass wir einmal auferweckt werden. Er ist der erste Mensch im Himmel. Und er ist die Garantie dafür, dass Menschen überhaupt in den Himmel kommen können zu Gott. Durch Christus wissen wir das, weil er vorangegangen ist. Und das ist die Qualität Jesu Macht. Er kann allen das Leben geben. Gehen wir mal ins Johannesevangelium, Kapitel 17. Johannes 17, da drückt der Herr das selber in diesem Gebet, was er dort spricht, was uns aufgeschrieben ist, sagt er das zu seinem Vater. Johannes 17, Vers 2, oder ich lese Vers 1 in der Mitte. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Also der Vater gibt dem Sohn die Vollmacht, allen, die an ihn glauben, ewiges Leben zu geben. Also allein über diesen Punkt könnten wir uns Stunden austauschen und Bibelstellen suchen, die das zum Ausdruck bringen, was in dieser Qualität Jesu liegt. Unfassbar ist das. Unfassbar. Er hat wirklich alle Macht. Und wenn es heißt alle, dann ist es auch gemeint, alle Macht. Dieser Begriff gegeben kommt, so habe ich nachgelesen, ich bin selber kein Griechischkenner, aber ich habe es nachgelesen. Dieser Begriff meint so etwas wie ein offizielles Recht oder eine offizielle Macht, die verliehen wird von einer höheren Stelle. Und das macht uns das auch deutlich, ja. Der Vater übergibt dem Sohn diese Macht, ein von Gott verliehener Autoritätsanspruch. Und wenn wir jetzt sehen, wie der Herr das formuliert, wir sind zurück in Matthäus 28, alle Macht im Himmel und auf Erden. Also in allen Bereichen, die wir uns vorstellen können, hat der Herr Jesus alle Macht. Im Himmel, das meint die komplette unsichtbare Welt, die ja genauso existent ist wie die sichtbare Welt, nur wir sehen sie eben nicht. Die komplette unsichtbare Welt, er hat alle Macht. Und da können wir das Gute sehen und das Böse sehen. Jesus ist Sieger, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Also das, was uns hier umgibt. Und da haben wir ja schon auch manchmal unsere Fragen, wenn wir sehen, was passiert in der großen, weiten Welt. Ist Gott da irgendwas entglitten? Krieg hier? Rebellion dort? Menschen, die Macht ausüben, wo wir uns manchmal fragen, sind das so wirklich die Richtigen, die man da hinsetzen sollte? Aber wisst ihr, egal was passiert und egal wie die Völker auch toben, wir dürfen wissen, Jesus hat die Macht. Jesus hat die Macht. Und egal wie die Herrscher dieser Welt heißen, ob Wladimir oder Donald oder sonst wie oder Olaf, das ist vollkommen egal. Regieren tut der Herr. Kann uns das nicht eine große Gelassenheit geben, als Kinder Gottes durch diese Welt zu gehen? Dass wir einfach wissen, es geschieht nichts, aber auch gar nichts, was Gott nicht entweder bewusst herbeiführt oder was er zumindest zulässt. Es muss alles an ihm vorüber. Alles. Im Großen und im Kleinen. Mir ist alle Macht gegeben, sagt der Herr. Alle Macht. Ich bin so dankbar, dass ich diesem Herrn folgen darf, dass ich diesen Herrn kennen darf, weil er das letzte Wort spricht. Wir kommen zum zweiten Begriff oder zur zweiten Stelle, wo dieses Wort alle vorkommt. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter. Hier finden wir diesen großen Auftrag, den der Herr damals seinen Jüngern gegeben hat und mit ihnen, genauso auch uns. Wir finden das durchs ganze Neue Testament gezogen, diesen Auftrag, und zwar Kraft der ihm gegebenen Autorität. Dass das hier ein neuer Satz ist, das ist im Deutschen so in der Übersetzung, aber im Griechischen gibt es nicht Punkt und Komma. Das ist eine Aussage, die hier getroffen wird. Und irgendwo muss man natürlich das dann so in der Übersetzung wiedergeben. Es hängt ganz eng zusammen mit dieser Macht, die ihm gegeben wird und der Auftrag, der sofort daraus folgt. Und zwar Kraft dieser Autorität, die er hat. Und er sagt hier nicht, und liebe Geschwister, das müssen wir uns immer vor Augen halten, er sagt hier nicht, ja, ihr lieben Jünger, und dann nennt er sie mit Namen und sagt, wenn ihr mal nichts anderes zu tun habt, dann wäre es doch nett, wenn ihr hingeht und das Evangelium weitertragt. Nein, es ist ein Befehl, es ist eine Befehlsform, die wir hier finden. Geht hin, macht zu Jüngern. Also da können wir auch nicht lange dran rumdeuteln, das können wir auch nicht irgendwie anders wiedergeben. Das ist das, was hier steht, dieser große Auftrag. Keine Bitte, sondern ein Befehl. Für alle Jünger Jesu. Und er sagt auch, geht hin. Er sagt nicht, holt her. Geht hin. Und da ist jeder von uns gefordert und wir wollen den Herrn einfach fragen, wo hast du Menschen vorbereitet, zu denen ich gehen kann? Dass wir nicht aus unserer Kraft heraus losziehen und jetzt irgendwo die Welt unsicher machen, sondern dass wir ihn fragen, wo ist das, was du vorbereitet hast, dass ich es tun kann? In diesem großen Auftrag. Und der Herr möchte jeden gebrauchen von uns. Jeden. An dem Platz, wo du stehst. Macht zu Jüngern, das ist ein aktives Handeln, was er hier einfordert. Eine schöne Grundhaltung, die finden wir im 1. Petrusbrief. Vielleicht können wir da 1. Petrus dreimal aufschlagen. Und wenn du sagst, es ist aber nicht mein Ding, loszuziehen und zu predigen, ja, muss es auch nicht. Und wenn du sagst, es ist aber nicht mein Ding, loszuziehen und Flyer zu verteilen irgendwo, muss es auch nicht. Der Herr hat Aufgaben für dich. Das kann sein, zu predigen, das kann auch sein, Flyer zu verteilen, aber es kann auch was ganz anderes sein. Und Petrus schreibt uns in 1. Petrus 3, Vers 15, eine Grundhaltung, und die können wir alle einnehmen und sollten es auch. 1. Petrus 3, 15, Petrus sagt in der Mitte, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Das heißt doch so viel wie, wenn Menschen dich fragen, hey, warum lebst du mit diesem Jesus oder warum lebst du so anders, ich habe dich beobachtet, dann können wir Rechenschaft davon abgeben, das heißt, dann können wir erzählen. Und diese Grundhaltung, die sollten wir alle haben. Ich glaube, das ist so die Grundlage des Ganzen, loszuziehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Dass wir einfach bereit sind, wenn Gott uns Menschen in den Weg schickt. Das können deine Nachbarn sein, das können deine Arbeitskollegen sein, das kann beim Einkaufen irgendwo an der Kasse sein, eine Begegnung, die man hat, oder was weiß ich, in der Schule, in der Uni, wo auch immer. Seid bereit. Und es ist schön, dass das so niedrigschwellig auch ist, wie der Herr das hier ansetzt. Macht alle Nationen zu Jüngern. Der Begriff alle bezieht sich ja jetzt auf das Wort Nationen, also Völkerschaften, die wir hier auf dieser Erde haben. Weil Gott alle Menschen liebt, unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von Alter, Geschlecht, Vermögen oder alles, wir können jetzt alles aufzählen. Gott liebt alle Nationen und er möchte alle retten. Das war für die Jünger, die ja Juden waren, zunächst schwer zu verstehen und nachzuvollziehen. Und das war eine richtige Challenge für sie, eine Herausforderung, das zu verstehen und zu akzeptieren, weil sie bislang davon überzeugt waren, und so war es ja im Alten Bund auch, dass die Juden das Volk Gottes sind. Und jetzt wird es ausgeweitet auf alle Menschen. Das ist Evangelium, das ist Gnade Gottes. Und das war für sie nicht einfach, das zu verstehen. Wir finden das in der Apostelgeschichte beschrieben, in manchen Begebenheiten. Gerade auch Petrus hatte da seine Nöte mit, bis es Klick gemacht hat und er gemerkt hat, ja, da geht die Reise hin. Das Heil gilt allen Menschen, auch den Nicht-Juden. Sonst säßen wir wahrscheinlich in großen Teilen heute Morgen auch nicht hier zusammen. Und wenn du jetzt sagst, ja, muss ich denn jetzt in den Dschungel ziehen, nach Papua-Neuguinea, wie wir unsere Geschwister im Gebet begleiten, oder an andere Orte als Missionar tätig sein? Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, da sind alle Nationen zu uns ins Land gekommen. Haben wir da mal drüber nachgedacht? Die Hürde liegt gar nicht mehr so hoch. Das war vor 100 Jahren noch komplett anders. Alle Nationen sind inzwischen in unserem Land. Und den Auftrag Jesu zu erfüllen, das können wir alle. Da brauchen wir gar nicht mehr irgendwo hinreisen. Halten wir es einfach im Blick. Der Herr liebt alle Menschen. Und wir sollten nicht irgendwie unterscheiden, auch nicht in unseren Herzen oder im Inneren, sondern sollten diesen Blick haben, den unser Herr hat für seine Menschen. Das ist eine Chance. Und dieser Satz geht ja noch weiter, dass gesagt wird, macht sie zu Jüngern. Macht sie zu Jüngern. Also die Bekehrung, der Start, die Buße, die geschieht, dass ein neues Leben entsteht, das ist erst der Anfang. Jünger heißt Nachfolger, Schüler. Okay? Also Gott möchte natürlich die Menschen zunächst retten für die Ewigkeit, das ist klar. Aber dann geht's weiter, da bleibt er nicht stehen. Macht sie zu Jüngern. Das ist ja auch, kleiner Scherz, das ist ja auch für uns älter geworden immer schön, ne? Nur bei Jesus wirst du jünger. Das ist auch gut machen. Macht sie zu Jüngern, also zu Nachfolgern. Und wie? Das wäre jetzt noch ein ganzes Thema für sich. Zunächst mal, indem ihr sie tauft. Macht sie zu Jüngern, indem ihr sie tauft. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt. Das ist nicht unser Thema heute Vormittag, aber das ist der Befehl Jesu hier an die, die ihm gläubig geworden sind. Indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also dieses Bekenntnis zum drei einen Gott, was wir hier finden, Das ist der Startpunkt. Gott ist der Vater, Jesus ist der Retter, der Heilige Geist wohnt in uns, er will uns leiten, er gibt uns Kraft und Wegweisung. Ein Gott in drei Personen offenbart, ein großes Geheimnis, auch das ist nicht unser Thema heute Morgen, da tiefer einzusteigen, aber auch das steckt in diesem Text hier drin. Wir kommen zum Dritten, indem er sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Alles zu bewahren. Also jünger zu werden, das hat einen Startpunkt und dann geht es weiter. Und wir sollten einfach wissen, dass das Jüngerwerden nie aufhört, solange wir auf dieser Erde sind. Schüler des Herrn zu sein, dieser Zustand hört nie auf. Und das finde ich so schön. Wisst ihr, wenn ich die Bibel lese, ich entdecke ständig wieder neue Sachen. Ich darf wachsen in der Erkenntnis des großen Gottes, seines Heilsplans mit uns Menschen. Wir dürfen Entdeckungen machen in diesem Buch hier, in der Bibel. Und ich kann dir nur den Ratschlag geben, beschäftige dich mit Gottes Wort. Lies darin. Mach es dir zu einer guten Gewohnheit, jeden Tag. Eine Zeit zu haben, wo du Gottes Wort studierst. Wirklich mal tiefer gräbst. Die Zeit, die müssen wir uns alle freikämpfen. Ich glaube, da ist niemand, der irgendwo, wo das so ganz von alleine klappt. Wenn doch, dann freu dich. Aber ich glaube, das müssen wir einfach bewusst einplanen, auch in unseren Tagesplan hinein. Alles zu bewahren, sagt der Herr. Also nicht nur zu wissen, sondern auch daran festzuhalten und es zu tun. In diesem Wort bewahren steckt eine ganze Menge drin. Das ist sehr tiefgehend, dieser Begriff hier. Und das ist eben nicht nur Wissen anzureichern. Das ist auch eine gute Sache, aber das ist nicht alles. Bewahren heißt, es auch tun und daran festzuhalten. Und ich glaube, in diesen Aspekten steckt eine Menge drin, was uns herausfordert. Wenn wir uns heute umschauen, auch in der Christenheit umschauen, dann merken wir, dass vieles über Bord geworfen wird. Von diesen Grundwahrheiten des Wortes Gottes. Der Herr sagt, bewahrt bitte alles, was ich euch geboten habe. Ja, auch die Dinge, die gegen den Mainstream sind. Und wo wir uns manchmal als Christen vorkommen, wie die von vorgestern. Aber wir halten ja immer noch an gewissen Dingen fest, die sind überhaupt nicht mehr modern. Aber warum machen wir das denn? Weil es Gottes Wort ist. Und der Herr sagt, bewahrt alles. Auch wenn es schwer wird, auch wenn der Gegenwind stärker wird. Und es gibt manche Themen, da ist der Gegenwind inzwischen schon sehr stark, auch in unserem Land hier. Der Herr sagt, bewahrt es, weil es mein Wort ist. Bewahrt alles und deutelt nicht daran herum. Redet es nicht schön, dass es dann vielleicht doch irgendwie passt. Und dann finden wir vielleicht doch noch irgendeine Auslegungsmöglichkeit, wo wir nicht anecken. Gottes Wort eckt stark an, in vielen Bereichen. Und wir sollten es einfach einplanen. Es ist Gottes Wort und er steht dazu und er segnet es auch. Das Wesen von Jüngerschaft besteht doch darin, zu werden wie der Meister. Wisst ihr, wenn sich damals jemand einen Rabbi gesucht hat im alten Israel, einen Lehrer, dann ging er zu diesem Lehrer und fragte, darf ich dir nachfolgen? Darf ich bei dir lernen? Das war der normale Weg. Unser Herr, er war auch Rabbi. Er war auch Lehrer. Er ging anders vor. Er suchte sich seine Schüler und wählte sie aus. Und dann begann dieser Lernprozess. Und das Wesen des Rabbitums, des Rabbinertums war immer, dass der Lehrer gerne wollte, dass sein Schüler so wird wie er, möglichst nah rankommt. Das sollte das Ziel sein. Und ich glaube, das ist bei unserem Herrn auch so. Er möchte uns verändern, er möchte uns umgestalten. Dieser Begriff wird später im Neuen Testament gebraucht. Verwandeln in sein Bild. Das ist ein Ziel, oder? Und ich glaube, da wird der Herr wahrscheinlich, also bei mir höchstwahrscheinlich nicht fertig in diesem Leben, aber ich möchte ihm ähnlicher werden. Und es wäre schön, wenn das unser aller Wunsch ist, dass wir jünger sind, um ihm ähnlicher zu werden, werden wie der Meister. In Josua 1, da finden wir einen guten Ratschlag dazu. Gehen wir mal ins Alte Testament. Josua 1. Und daran merken wir auch, dass das nichts Neues ist, was der Herr hier irgendwo deutlich macht, sondern das war Gottes Ansehen von Anbeginn an. In Josua 1, das ist die Situation, wo Josua als Nachfolger von Mose den Auftrag bekam, das Volk Israel ins Land Kanaan zu führen. Und Josua 1 zeigt uns so diesen Startpunkt der Tätigkeit von Josua. Das war ja eine ziemlich große Aufgabe. Und Gott gibt ihm da einige Ratschläge mit und wir lesen mal den Vers 7. Sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast. Und ich glaube, der Erfolg, den Begriff, den nehmen wir durchaus ins Geistliche hinein, dass wir weiterkommen, dass wir wachsen können. Bei Josua hat es noch etwas andere Inhalte, aber das finden wir so im Neuen Testament, dass es Gott darum geht, dass wir ihm, seinem Sohn, ähnlicher werden und wachsen können. Und das erreichen wir, wenn wir weder zur Rechten noch zur Linken abweichen, also alles bewahren. Und das ist eben mehr, ich nenne das mal so, als reine Evangelisation. Also, dass Menschen zum Herrn finden, dass sie einen Start mit ihm machen. Ja, das ist ein großes Ziel, selbstverständlich, aber es darf nicht dabei stehen bleiben. Das macht der Herr hier in seinen Abschiedsworten den Jüngern deutlich. Das Ziel ist, zu werden wie er. Gehen wir in den letzten Teil hinein. Und das ist eine sehr mutmachende Aussage, die wir hier finden, dieser vierte Begriff, alle oder alles. Vers 20 in der Hälfte. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Zunächst einmal finden wir in dieser Aussage ganz einfach ein Versprechen. Der Herr sagt es hier seinen Jüngern. Ich bin bei euch. Versetzt euch in ihre Situation. Sie wussten, unser Herr wird, wie auch immer, das wussten sie noch nicht, wie das geschieht, aber er wird zurückgehen zu seinem Vater. Und dann sind wir hier allein. Und der Herr sagt, nein, ihr seid nicht alleine. Ich bin bei euch. Und nicht nur einen Tag, nicht nur eine Woche, sondern alle Tage. Bis dieses Zeitalter beendet ist. Ja, wir wissen, dass Gott in verschiedenen Heilszeitaltern tätig ist. Wäre auch ein schönes Extra-Thema. Bis dieses Zeitalter zu Ende ist, bin ich bei euch. Weil dann kommt er wieder, um uns zu sich zu holen. Damit wird dieses Zeitalter beendet. Dieses Versprechen Jesu, bei uns zu sein. Und hier haben wir wieder diese Klammer im Matthäus-Evangelium. Immanuel. Gott ist mit uns. Damit beginnt das Evangelium. Gott wird Mensch. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Und hier, ich bin bei euch alle Tage, bis dieses Zeitalter zu Ende geht. In allen Situationen. Egal, was du gerade durchmachst und wie tief du gerade durch musst, Jesus ist da. Er ist bei dir. Er geht mit. Ist das nicht mutmachend? Und er hält sein Wort. Der Herr hat noch nie jemanden belogen. Und das wird er auch nicht tun. Und wenn er das sagt hier, dann ist es so. Ich bin bei euch. Und wir finden noch etwas in dieser Aussage hier, noch einen zweiten Aspekt. Den Aspekt, dass dieses Zeitalter irgendwann einmal zu Ende geht. Und das richtet unseren Blick am Ende des Matthäus-Evangeliums in die Zukunft. Ich bin bei euch alle Tage. Da hätte ja auch ein Punkt kommen können. Das wäre auch schon mehr als schön. Aber er richtet den Blick der Jünger auf die Zukunft und sagt, Diese Zeit wird einmal zu Ende gehen und dann beginnt das wahre Leben. Dann beginnt die Zukunft bei Gott. Und das ist der Ausblick, mit dem ich auch heute Morgen hier schließen möchte. Ist uns bewusst, dass diese Zwischenzeit, in der wir hier leben, einmal zu Ende geht? Sind wir bereit dafür, dass der Herr wiederkommt und die mit sich nimmt, die ihm gehören? Ist uns bewusst, dass dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo man keine Entscheidung mehr für Christus treffen kann? Zumindest nicht in dem Sinn, wie es jetzt im Moment möglich ist. Jesus kommt wieder. Was bedeutet das für mich? Wir dürfen froh sein, weil dann alles Leid ein Ende hat. Alle Schwierigkeiten haben ein Ende. Und wir haben oft unseren Blick in die Offenbarung geworfen, ganz am Ende, wo uns diese Ewigkeit beschrieben wird. Und es gibt ja kaum schönere Worte als die, die wir dort finden. Und ich habe mich persönlich gefragt, wie richte ich mich hier ein, wenn ich doch weiß, es kommt der Tag, wo der Herr ein Ende machen wird. Was ist denn dann mit allem, was wir uns hier so mühsam aufgebaut haben? Es ist alles weg. Wir können nichts davon mitnehmen. Nehmen wir diese Aspekte auch mit hier rein in diese Zukunftsaussicht, die der Herr uns hier gibt, und richten wir uns neu danach aus. Richten wir neu irgendwie unseren Blick auf dieses Zentrum, und unser Leben können wir danach sehr schön sortieren. Ich bin bei euch, bis die Zeit zu Ende geht. Fassen wir es nochmal zusammen. Der Herr sagt, mir ist alle Macht gegeben. Das macht uns Mut. Wir wissen, wir gehören dem, der über allem steht. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Fragen wir den Herrn, wo wir mithelfen können. Seien wir offen dafür. Und achten wir auf seine vorbereiteten Gelegenheiten und lassen sie nicht vergehen. Alles bewahren. Studieren wir das Wort Gottes. Lernen wir es lieben. Aber nicht nur lernen für den Kopf, sondern fürs Herz. Und Glaube muss in Hände und Beine gehen. Alles bewahren. Streichen wir bitte nichts weg, persönlich und auch als Gemeinde nicht. Und ich bin bei euch alle Tage. Mit diesem frohen Ausblick möchte ich schließen heute Morgen und dir das einfach mitgeben. Jesus ist wirklich alles.